Wieso gehen eigentlich russische Politiker wie Clint Eastwood? Wie läuft wissenschaftlich beschrieben eine Zombifizierung der Menschheit ab und welchen Einfluss hat Bob Dylan auf den Wissenschaftsbetrieb? Diese drängenden Fragen blieben viel zu lange unerforscht. Jetzt hat sich das geändert.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.
Guten Morgen, Marc.
Guten Morgen.
Die Wissenschaft, wir hören es schon an deinem Lachen, kann auch eine fröhliche, dem Menschen zugewandte sein. Das zeigst du uns hier jeden Samstagvormittag. Aber natürlich, logisch, Klischee, die Briten schießen in Sachen Humor den Vogel mal wieder ab. Blätter doch bitte mal mit uns in der Weihnachtsausgabe des British Medical Journals, lieber Marc.
Das werde ich jetzt sofort tun. Ich muss nur sagen, warum ich so gelacht habe, ist, weil leider die letzte Studie, die du genannt hast, ist hier irgendwo im Redaktionssystem ausgetauscht worden gegen eine noch schönere. Also das kündige ich jetzt schon mal an.
Okay.
Also das Erste, was du gesagt hast mit Präsident Putin, ist eine wirklich verblüffende Studie. Und jedes Jahr geht die normale Presse, auch wieder dem ehemals British Medical Journal genannten Journal BMJ, auf den Leim. Und es ging dann wirklich durch die Presse, ob der Putin eventuell eine schwere Krankheit hat. Die Originalmeldung ist aber aus der Weihnachtsausgabe, wie du schon richtig sagtest, die immer Freitag vor Weihnachten erscheint. In der sehr guten medizinischen Zeitschrift, die ist wirklich sehr, sehr gut, die macht nur evidenzbasierte Sachen, die gut bewiesen sind, keine neuen experimentellen Dinge, die noch nicht so gut bewiesen sind. Und die haben gezeigt, wie kann das eigentlich sein, dass der Putin immer die eine Hand so steif am Körper hält. Dann haben die sich YouTube-Videos angeguckt, die Kollegen aus der Neurologie. Einer davon hat sogar eine Professur für Bewegungsveränderungen durch Nervenerkrankungen. Dafür gibt es echt eine Professur. Und hat festgestellt, es liegt nicht an Parkinson, was man nämlich denken könnte, weil bei Adolf Hitler gibt es ja das berühmte letzte Video oder den Filmausschnitt, wo er die Hand so an den Körper gepresst hält. Das machen viele Menschen, die Parkinson haben, damit das Zittern nicht nur gesehen wird, weil sie sich da manchmal für schämen und so. Und das ist hier aber nicht der Fall, denn auch bei vielen anderen hochrangigen russischen Führern tritt dieses Phänomen auf. Und dann hat er mal nachgeschaut, es wurde ein einziges Mal eine Veröffentlichung darüber gezeigt, wie das KGB den Leuten beibringt oder auch das Militär, nicht nur der KGB oder der FSB heute, wie man sich bewegen soll, nämlich mit der Hand nah an der Hosennaht, aber nur mit der einen Hand. Die andere kann frei schwingen. Das kann also so gehen wie immer, so dass man möglichst schnell schießen kann und ziehen kann, wenn ein Täter oder eine Täterin kommt. Und in der Tat, in dem schönen Film Im Keller, das ist eine Dokumentation über das, was Österreicher und Österreicherinnen im Keller machen, ist auch einer dabei, der im Keller schießt. Und der hat auch immer die Hand so nah an der Hosennaht. Da kann man das sehr gut sehen. Und der schießt wirklich blitzschnell, schneller als der eigene Schatten. Es ist also keine Vorstufe einer Erkrankung, die auch übrigens mit Verstopfung und weniger Geruchsempfinden einhergehen würde, was man aber auf YouTube nicht sehen kann, sondern es handelt sich wirklich offenbar um ein gut ausgeklüngeltes Schießtraining.
Also High Noon im Kreml wäre möglich. Dann gehen wir zur nächsten Studie. Wie wird denn nach aktuellem Kenntnisstand die Zombie-Apokalypse nochmal so eben ablaufen?
Die Zombie-Apokalypse wird einfach ablaufen. Es gibt ja bisher so ein paar Veröffentlichungen, die mal ausgerechnet haben, wie schnell sich Zombies verbreiten oder auch Vampire zum Beispiel. Diese Veröffentlichung wurde nicht aufgegriffen von der Kollegin Tara Smith, die aus der Abteilung für Biostatistik kommt an der Kent State University, sondern sie hat gesagt, wir müssen einfach mal die vorhandenen Informationen zusammenfassen, damit wir, weil wir uns überhaupt nicht wehren können, überhaupt irgendwas machen können, und hat in dem Artikel beschrieben, welche bisherigen Ausbrüche bekannt sind. Zum Beispiel der erste aus dem Jahr 1973 vom Kollegen Romero beschrieben. Da hat der Trixivirus zugeschlagen. Und da wird erwähnt, dass es sich um ein Raptovirus handeln könnte. Das sind interessante Viren, die sind nämlich auch für Tollwut. Und bei anderen Fledermausviren sind die weit verbreitet. Das handelt sich um Minus-mRNA-Strangviren. Und da kann man natürlich was gegen tun. Das wissen wir aus der
Impfen?
Wie bitte?
Impfen? Gegen Zombies?
Genau, könnte man, sehr gut, das steht übrigens nicht im Artikel. Du solltest auch mal einen Artikel einreichen.
Merkst du was?
Nein, Impfen wurde noch nicht vorgeschlagen, weil, das hat die Kollegin Smith erkannt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel manchmal, wie es zum Beispiel in der Fachveröffentlichung 28 Days Later beschrieben ist, Viren, die sofort nach dem Biss den Körper übernehmen. Dann gibt es wieder andere Substanzen, die entstanden sind, zum Beispiel aus einem Impfstoff ursprünglich, der gegen Krebs und gegen die Erkältung wirken sollte, der Kellis-Emberley-Virus. Und der führt auch dazu, dass alles schief geht. Und deswegen hat man vermutlich noch Abstand von den Impfungen genommen. Und es gibt sehr viele verschiedene Ursachen. Und sie sagt, da müssen internationale Anstrengungen erfolgen, um irgendwas zu tun. Denn wenn die ersten Zombies kommen, dann können wir nichts mehr machen.
Ja, da sollten wir nicht unvorbereitet sein. Bleibt noch eine praktische Frage, die auch von der Studie beantwortet wird. Sollen wir zum Weihnachtsessen, das ist ja oft sehr mächtig, Schnaps trinken, schwarzen Tee oder doch lieber Wein?
Genau, das war eine Studie, die schon vorher erschienen. Die stammt nicht von diesem Jahr, aber die wollte ich unbedingt noch mit einbringen, weil sie, wie du schon am Anfang sagtest, so freundlich und lebensbejahend ist. Hier haben die Kolleginnen und Kollegen sich wirklich hingesetzt und es experimentell geprüft, also nicht nur etwa ein Gedankenexperiment gemacht, und haben zu einem Schweizer Fondue, von dem ich es gar nicht wusste, Achtung bitte festhalten, ein durchschnittliches Schweizer Fondue enthält 3260 Kilojoule.
Also oha, das reicht ja für den ersten Monat.
Genau, das reicht halt schon mal. Und da haben sie geprüft, wie schnell wird der Magen geleert, indem sie diesem Fondue
Beschleuniger zufügen.
Genau, also man denkt ja der Laie, dass man Schnaps da reintun könnte oder sowas. Das funktioniert aber alles nicht, sondern die haben jetzt erstmal eine Substanz reingetan, mit der man messen kann, wie schnell sich der Magen leert. Es handelt sich da um eine Kohlenstoffverbindung mit 6 Protonen und 7 Neutronen. Die wird an eine Fettsäure gebunden und das haben die da reingerührt in das Essen der Versuchspersonen. Und dann haben die alle 10 bis 15 Minuten ausgeatmet in Aluminiumtüten. Und dort hat man dann das Verhältnis von normalem Kohlenstoff, was normalerweise drin ist in dem Käse, zu diesem besonderen Kohlenstoff gemessen und stellte sich raus, wenn man Schnaps trinkt oder Wein, dann leert sich der Magen deutlich schneller. Und wenn man viel Schnaps und Wein trinkt, dann verliert man auch noch überdies den Appetit. Also das empfiehlt sich auf keinen Fall, sondern man soll, wenn überhaupt, schwarzen Tee oder Wasser trinken, denn dann hat man nach wie vor guten Appetit und der Magen leert sich auch schneller.
Ja, da haben wir die Kurve nochmal gekriegt und nicht zum Alkoholmissbrauch aufgerufen. Es geht in einem anderen Beitrag in der Weihnachtsausgabe des British Medical Journals um Bob Dylans Einfluss auf die Wissenschaft. War er mit Blowing in the Wind ein Prophet des Klimawandels? Wir haben ja heute auch in dieser Sendung schon über Stürme gesprochen. Singt er darin vielleicht über Plattentektonik oder Geologie? Oder könnten die Forscher der Uni Mainz, über die wir heute auch schon geredet haben, seine Zeilen zum Heranreifen eines Mannes auch auf Forschung zur Brutpflege von Ohrenkneifern anwenden? All das wäre ja denkbar. Wir überprüfen das, lieber Marc, in den nächsten 2,5 Minuten.
How many roads must a man...
Also, lieber Marc, die Antwort kennt nur der Wind. Wie lautet sie denn? 43? Worum geht's in Blowing in the Wind? Was meinst du?
23 lautet die Antwort, glaube ich. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Der Zusammenhang zu Bob Dylan ist wirklich einer, der sich vermutlich nur diesen britischen Ärztinnen und Ärzten erschließt, die das mit sehr viel Augenzwinkern und einer kleinen Neigung zu historisierenden Jugenderlebnissen, zu denen sie möglicherweise auch die ein oder andere Substanz eingenommen haben, erschließt. Das ist ein Sonderfall dieser aktuellen Weihnachtsausgabe im British Medical Journal.
Gut, dann wenden wir uns einer anderen Größe zu, neben seiner Bobness, Marc Benecke, der da sagt, wenn man Alter und Tod wie ein Kuchenrezept verstanden hat, dann hat man auf einmal viel mehr Zeit und ist plötzlich unendlich entspannt. Und das sagst du im Trailer zu deinem Film Rest in Peace, da habe ich das gesehen. Heute Abend um 8 Uhr haben die Zuhörer die rare Gelegenheit, den Film im Kino zu sehen, im Babylon Mitte am Rosa-Luxemburg-Platz. Ich bewundere dich ja für deine Weisheit und Gelassenheit, bin aber selbst meilenweit davon entfernt. Zeigt denn der Film, wie man so buddha-gleich werden kann?
Ja, er zeigt vor allen Dingen, dass alle Menschen irgendwie ihr eigenes Problem mit Leichen haben. Zum Beispiel ist da ein Kollege aus den USA dabei, der injiziert Silikon in die Leichen, damit sie lächeln können, weil er den Tod an sich findet er ganz schlimm. Das sagt er auch ganz emotional. Der Tod ist hässlich und so, merkt man richtig, wie er sich ärgert. Und macht dann lächelnde Leichen, die ihre Lieblingsklamotten tragen dürfen, während ein anderer, der die Leichen in Pakistan verbrennt, was dort üblich ist, der wird von der Bevölkerung als Freak angesehen und alle sagen, ja gut, einerseits muss ja irgendeiner die Leichen verbrennen, was übrigens fürchterlich mühselig ist, weil der das auf einem Holzscheitstapel machen muss und nicht in einem Hochleistungskrematorium. Und der fühlt sich sozial dann total ausgegrenzt und der mag eigentlich seine Leichen, aber die Leute mögen ihn nicht. Das wird in dem Film mit einer weltweiten Reise auf Kino dargestellt.
Heute Abend zu sehen im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz. Rest in Peace. Reste in Frieden. Nein, Rest in Peace. Du bist auch da.
Genau, ich bin da, ich erzähle was dazu, mein Team und ich, wir kommen auch vor, wir haben sogar einen Stargast, eine Mitarbeiterin, die noch nie auf einer großen Bühne war, die aber in dem Film mit mir in der Rechtsmedizin in Bukarest Maden aus einer Leiche herauszieht, die ist dann auch da und erzählt auch mal ihre Geschichte vom Umgang mit dem Tod und den Umgang mit mir, weil sie seit über 10 Jahren mit mir das zusammen macht.
Und ich wette, Letzteres ist viel erfreulicher. Schönen Dank und einen schönen Abend dir und euch.
Das wünsche ich dir auch.
Mach's gut.
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.